Nachdenkseiten. Die kritische Website. Das Thema Klimawandel ist nicht neu. Von Jens Berger. Politik und Medien tun gerne so, als sei das Thema Klimawandel ein neues Thema, das erst von den jungen Aktivisten von Fridays for Future oder gar Greta Thunberg aufs Tableau gehoben wurde. Dabei sind die grundlegenden Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel älter als alle im Bundestag sitzenden Abgeordneten und selbst die Erkenntnis, dass global auf politischer Ebene eine Reduzierung der Emission von Treibhausgasen eingeleitet werden muss, wurde bereits vor 40 Jahren auf der ersten Weltklimakonferenz formuliert. Niemand kann behaupten, man hätte nichts gewusst. In privaten Debatten über das Thema Klimawandel stelle ich immer gerne die Frage, wann mein Gegenüber zum ersten Mal etwas von der Erderwärmung durch Treibhausgase, die unter anderem bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehen, gehört haben. Die Antworten sind zumindest im Kontext zur aktuellen Aufgeregtheit erstaunlich. Oft war es der Schulunterricht, oft ältere TV-Dokumentationen, wie die Querschnittesendungen des ZDF aus den späten 1970ern und manchmal wurden sogar noch ältere Quellen, wie der Bericht des Club of Rome aus dem Jahr 1972, genannt. Ich selbst kam mit dem Thema, zumindest bewusst, das erste Mal intensiver in Berührung, als ich 1992 oder 1993 im Schulunterricht das Buch »Wege zum Gleichgewicht« von Al Gore vorstellen durfte. Und allerspätestens seit der Klimakonferenz von Kyoto im Jahre 1997 sollten die konkreten Zusammenhänge, die heute als akut und oft gar als neu dargestellt werden, als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Das ist nun aber auch schon mehr als 20 Jahre her. Greta Thunberg war noch nicht einmal geboren. Was auf internationaler und nationaler Ebene folgte, war eine große Ankündigungspolitik von Zielen, die allesamt verfehlt wurden. Der Telepolis-Autor Wolfgang Pomrehn hatte dazu 2007 einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben. Und selbst dieser Artikel ist nun schon 12 Jahre alt und auch seitdem hat sich nichts zum Besseren verändert. Im Gegenteil. Der Klimagipfel vom letzten Freitag ist sogar ein Eingeständnis, dass man die selbst in internationalen Verträgen zugesagten Ziele gar nicht mehr einhalten will. Mehr noch, die Vorschläge, die schon vor 40 Jahren diskutiert wurden, wie eine Einführung des Tempolimits, eine schrittweise Abkehr vom Verbrauch fossiler Energieträger, die Transformation unserer Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft oder die Energiewende, werden heute, 40 Jahre später, immer noch größtenteils als neue Themen aufgefasst, über die man erstmal gründlich nachdenken sollte. Nur nichts übereilen. Man muss die Menschen und die Wirtschaft mitnehmen. Kein Wunder, dass den Jugendlichen von heute der Geduldsfaden gerissen ist. Die Nachdenkseiten haben versucht, eine, sicher nicht vollständige, kurze historische Übersicht zu einigen Eckpunkten der Klimaforschung und der gesellschaftlichen und politischen Debatte aufzuzeichnen, die sich bereits vor der dritten Weltklimakonferenz in Kyoto abgespielt haben. Also in einer Zeit, in der ein Umsteuern noch relativ problemlos möglich gewesen wäre und die meisten Aktivisten von Fridays for Future noch gar nicht geboren waren. 1896. Der schwedische Physiker und Chemiker und spätere Nobelpreisträger Svante Arrhenius sagte als erster Forscher eine globale Erwärmung aufgrund der menschengemachten Kohlendioxidemissionen durch Verbrennung fossiler Energieträger voraus. Damals sah man diese Entwicklung übrigens positiv und versprach sich davon bessere Ernten. 1938. Der Brite Guy Stewart Callender wertet die Temperaturdaten der letzten 50 Jahre aus und entwarf als erster Forscher ein sehr grobes, lineares Klimamodell, das die globale Erwärmung auf Basis des Kohlendioxidausstoßes prognostizierte. Die von Callender für das Jahr 2100 prognostizierte CO2-Konzentration von 396 ppm wurde übrigens bereits 2013 erreicht. 1956. Der kanadische Physiker Gilbert Plass setzt erstmals Computer zur Berechnung der globalen Erwärmung ein. Er prognostiziert einen Temperaturanstieg von 3,6 Grad Celsius bei einer Verdopplung der CO2-Konzentration. 1957. David Keeling nimmt auf dem Mauna Loa auf Hawaii das erste wissenschaftlich präzise Observatorium zur dauerhaften Messung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre in Betrieb. Die Messreihe belegt eindrucksvoll bis heute den Anstieg durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. 1961. SPD-Kanzlerkandidat Willy Brandt fordert, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden und markiert damit den Beginn der umweltpolitischen Debatte in Deutschland. 1965. Ein von US-Präsident Lyndon B. Johnson eingesetztes Expertengremium bestätigt den Effekt der Klimaerwärmung durch die Verbrennung fossiler Energieträger. 1968. Forscher des American Petroleum Institute sagen aufgrund der Verbrennung fossiler Energieträger für das Jahr 2000 eine Erhöhung der CO2-Konzentration auf 400 ppm voraus und warnen vor signifikanten Temperatursteigerungen, schmelzenden Polkappen und einer Erhöhung des Meeresspiegels. Das Papier landet im Giftschrank der Erdöllobby. 1971. Der Parteitag der SPD verabschiedet, dass umweltfeindliche Produkte stärker besteuert werden. 1972. In Stockholm findet die Weltumweltkonferenz UNCHE statt, die als weltweit erste globale Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema Umwelt gilt. Im Abschlussbericht wird unter anderem ein weltweites Monitoring des Einflusses der Umweltverschmutzung auf das Klima empfohlen. Chronisten zufolge hat die Delegation der Bundesregierung, die damals von Erhard Eppler angeführt wurde, bei der Konferenz eine progressive Rolle eingenommen. Im ersten Bericht des Club of Rome wird der menschengemachte Treibhauseffekt als Ursache für die globale Erwärmung diskutiert. Der sowjetische Klimaforscher Mikhail Budiko berechnet, dass ein 50% Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration durch die Nutzung fossiler Energieträger in wahrscheinlich nicht mehr als 100 Jahren zu einem vollständigen Abschmelzen der Polkappen führen würde. Die SPD startet eine Kampagne mit Motiven von Tommy Ungerer, um auf die Umweltverschmutzung durch Lärm und Abgase und die Belastungen durch den Verkehr aufmerksam zu machen. 1977. US-Präsident Jimmy Carter gibt eine Studie in Auftrag, die die grundlegenden Entwicklungen der Umweltbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit bis zum Jahr 2000 bestimmen soll. Später wird Global 2000 veröffentlicht und verkauft sich weltweit 1,5 Millionen Mal. Auch das Thema Klimaerwärmung durch menschengemachte Emissionen wird in der Studie behandelt. 1978. Der Wissenschaftler und Fernsehmoderator Heumer von Ditfurth erläutert in seiner zusammen mit Volker Arzt produzierten zweiteiligen TV-Dokumentation »Der Ast, auf dem wir sitzen« sehr anschaulich die Ursachen des menschengemachten Klimawandels und greift dabei zahlreiche Themen auf, die auch heute die Klimadebatte bestimmen: CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre, CO2-Ausstoß, CO2-Speicher, Regenwaldrodung. Die Dokumentation, die im Rahmen der ZDF-Reihe Querschnitte ausgestrahlt wurde, finden Sie auch auf YouTube. Beides verlinkt innerhalb des Textes sowie zahlreiche weiterführende Verlinkungen. 1979. Auf Initiative von Klimaforschern wie dem deutschen Hermann Flohn wird in Genf die erste Weltklimakonferenz abgehalten. Beschlossen wird die Schaffung eines Klimaprogramms zur Untersuchung und zum Austausch der Klimadaten und zur gemeinsamen Arbeit an besseren Klimamodellen. Der 9 Jahre später gegründete Weltklimarat IPCC geht aus dieser Initiative hervor. Der Spiegel notiert, Zitat: Dass der Treibhauseffekt die Erde, zumindest theoretisch, dereinst bedrohen könnte, mochte die Mehrheit der in Genf versammelten Wissenschaftler nicht mehr ausschließen. Differenzen gab es nur über das Ausmaß der Gefahr. Fast einmütig aber empfahlen die Forscher, den Verbrauch fossiler Brennstoffe drastisch einzuschränken und die irdischen Waldreserven nicht noch weiter abzuholzen. Zitat Ende. Ein weiterer Expertenbericht der US-Regierung beziffert den Temperaturanstieg bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration auf 2 Grad bis 4 Grad Celsius und warnt einmal mehr vor den Folgen. Zugleich startet das American Petroleum Institute, siehe 1968, eine weitere groß angelegte Forschungsreihe, die die negativen Auswirkungen der Nutzung fossiler Energieträger zweifelsfrei belegt und auch quantifiziert. Auch diese Studien landen jedoch im Giftschrank der Ölkonzerne, die 10 Jahre später massiv in die Debatte eingreifen, indem sie sogenannte Skeptiker finanzieren, die bis heute die Debatte torpedieren. Ans Licht kamen diese und vergleichbare unter Verschluss gehaltene Studien der Ölkonzerne erst 2015 im Rahmen einer für den Pulitzerpreis nominierten Recherche der Internetseite Inside Climate News. 1980. Die Nord-Süd-Kommission unter dem Vorsitz von Willy Brandt empfiehlt in ihrem Abschlussbericht die Stärkung regenerativer Energien und die Abkehr von der Nutzung fossiler Energieträger und die Fokussierung auf die Nachhaltigkeit bei der globalen Entwicklungspolitik. 1985. Der Meeresforscher Ferapandran Ramanathan erweitert die Debatte, indem er in einer Studie 30 Spurengase identifiziert, die als Treibhausgase wirken und zusammengenommen dasselbe Treibhauspotenzial wie Kohlendioxid haben. Die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, veranstaltet gemeinsam mit dem Umweltprogramm UNEP und dem Internationalen Wissenschaftsrat, ICSU, eine Klimakonferenz in Villach. In der Abschlusserklärung heißt es, dass in der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts mit einer Erderwärmung zu rechnen sei, die größer ist als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft warnt vor einer drohenden Klimakatastrophe und fordert die Politik auf, Maßnahmen zu ergreifen, dass die Erwärmung unterhalb von 1 Grad Celsius liegt. Aktuelle Meldungen der NASA besagen, dass die Erwärmung 2018 bereits 0,83 Grad Celsius beträgt. Die Basis ist übrigens das Mittel von 1951 bis 1980. 1986. In einer Studie beziffern die Klimaforscher Dickinson und Cicerone die Klimaerwärmung durch Treibhausgase in den kommenden 65 Jahren auf mindestens 1 Grad Celsius und möglicherweise sogar mehr als 5 Grad Celsius. Der Spiegel titelt »Das Weltklima gerät aus den Fugen« und gibt einen Überblick über den Stand der Forschung. 1987. In seinem Buch »Die gespeicherte Sonne« entwirft der SPD-Politiker Hermann Scheer einen umfassenden Plan zur Substitution fossiler Energieträger durch regenerative Energien. In einem Interview mit dem Spiegel warnt der Klimaforscher Harmut Grassel vor den Folgen der globalen Klimaerwärmung und fordert die Politik zum sofortigen Handeln auf. 1988. Es ist zwingend geboten, unverzüglich zu handeln. So endet das Schlussprotokoll der Weltklimakonferenz von Toronto. Empfohlen wird eine Reduktion der Treibhausgase bis 2005 um 20% und später auf 50%. Im Spiegel mahnt der Atmosphärenforscher Paul-Josef Kurzen die Politik, schnell zu handeln. Der Klimawissenschaftler Wilfried Bach nennt konkrete Forderungen an die Politik. Keine dieser Forderungen wurde ernsthaft umgesetzt. 1989. In seiner kurz vor seinem Tod erschienenen Autobiografie »Innenansichten eines Artgenossen« widmet Heumer von Ditfurth dem Thema Klimawandel gleich mehrere Seiten und stellt die Reduktion der Treibhausgase als eine der wichtigsten Menschheitsaufgaben dar. 1990. Beim G7-Gipfel in Paris steht erstmals auch die drohende Klimakatastrophe auf der Agenda. 1992. Mit der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen wird auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro das erste völkerrechtliche Abkommen verabschiedet, das sich zum Ziel gesetzt hat, die menschgemachte Störung des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen. Auf der Konferenz hält auch die damals 12-jährige kanadische Klimaaktivistin Servan Suzuki eine engagierte Rede. Heute bedauert sie, dass die Politiker nichts aus ihrer Rede gelernt haben. In seinem Buch Wege zum Gleichgewicht widmet sich der spätere US-Vizepräsident Al Gore ausführlich dem Treibhauseffekt und der Klimaerwärmung und bringt das Thema damit einer breiten Masse nahe. Zum ersten Mal taucht der Begriff Klimapolitik im gedruckten Spiegel auf. 1995. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung befürwortet die Einrichtung eines 2-Grad-Ziels, da man befürchtet, dass bei einer höheren Erwärmung sogenannte Kipppunkte erreicht werden, die unumkehrbare und in ihren Konsequenzen kaum einschätzbare negative Folgen nach sich ziehen. Auf der ersten Weltklimakonferenz COP1 in Bonn einigen sich die Staaten auf die Erstellung eines gemeinsamen Protokolls zur Verringerung der Treibgasemissionen. 1997. Auch auf der dritten Weltklimakonferenz COP3 in Kyoto wird erstmals ein verbindliches Ziel für die Emissionshöchstmengen der Industrieländer formuliert. Nach langwierigen Verhandlungen und zahlreichen weiteren Weltklimakonferenzen trat das Kyoto-Protokoll jedoch erst 2005 in Kraft. Außer den USA, Kanada, Südsudan und Andorra haben alle UN-Mitglieder das Abkommen ratifiziert. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.